Unser Thema heißt, die Zeit Jesu richtig verstehen. Ach ja, vergessen zu beten. Man sollte immer beten, aber wir haben ja schon alle gebetet, ne? Und wir beten jetzt auch innerlich. Wenn wir die Zeit Jesu verstehen wollen, dann müssen wir die Geschichte zwischen mehr oder weniger Makkabäern und Simon Bar Kochba betrachten. Das sind ungefähr 300 Jahre. Makkabäer, grob gerechnet 160, Simon Bar Kochba 135, also 300 Jahre. Man nennt diese Zeit auch die zweite Tempelperiode. Der zweite Tempel wurde ja viel früher gebaut und ist auch schon 70 zerstört worden, aber trotzdem, es ist die zweite Tempelperiode. Die Funde am Toten Meer seit 1947 und ihre Auswertung haben eine Reihe von neuen Erkenntnissen gebracht, aber nicht nur das. Wir haben seit jeher Zugang gehabt zu den rabbinischen Schriften, zu Büchern wie Mishnah, also Werken wie Mishnah, Talmud, anderen alten Werken, Mechilta beispielsweise oder Tanhuma. Es sind Namen für alte rabbinische Werke aus dem 2., 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus. Und da gibt es eine ganze Menge von Informationen über die Zeit vor Jesus und die Zeit Jesu. In den letzten 30 Jahren ist durch einen besonderen Glücksfall Dr. Bob Lindsay, also nicht zu verwechseln mit Herr Lindsay. Dr. Bob Lindsay, Robert Lindsay, kam 1945 nach Jerusalem. Er war Pastor der Baptistengemeinde in der Nakisstraße. 40 Jahre ungefähr. Durch diesen Mann, einen großen Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler, ist eine Menge bewegt worden. Er hatte klassisches Griechisch studiert und stammt aus Oklahoma und hat dann die Gemeinde dort übernommen, hat dann schnell Hebräisch gelernt und hat es hervorragend beherrscht, wie seine Muttersprache sozusagen. Und bei der Arbeit, das Markus-Evangelium ins Hebräische, moderne Hebräisch zu übersetzen, sind ihm die vielen, vielen semitischen oder hebräischen Ausdrücke aufgefallen. Im Griechischen. Und dann hat er nachgeforscht und er hatte ja in der Schule gelernt, in der Universität gelernt, dass Markus der Erste gewesen ist, der sein Evangelium verfasst hat. Das ist eine Theorie, die ist ungefähr 170 Jahre alt. Und dann hat er aber gemerkt, das kann so nicht stimmen. Aus vielen Gründen, hauptsächlich philologischen, also sprachlichen Gründen, kann das nicht sein. Er hat dann festgestellt, wir müssen, um viele Worte Jesu besser verstehen zu können, uns mit der hebräischen Sprache beschäftigen. Es ist fantastisch, wenn man Griechisch kann, ohne Zweifel. Aber um das Griechisch der Evangelien verstehen zu können, sollte man Hebräisch können. Es ist gerade so, wie wenn ein Deutscher, der mehr oder weniger gut oder schlecht und recht Englisch kann, jetzt ein Werk ins Englische übersetzen soll. Dann merkt einer, der auch Deutscher ist vielleicht, das hat ein Deutscher übersetzt. Ne? Ja. Und you should it not for possible hold what it not all gives. Ne? So ähnlich. Oder vielleicht. Also wir wissen, wie das aussieht. Die idiomatischen Redewendungen, die typisch hebräischen idiomatischen Redewendungen sind dann ganz einfach ins Griechische übersetzt worden. Ähnlich nach wie in der Septuaginta. Als die Septuaginta geschrieben wurde, das heißt also, als man als hebräische Gelehrte die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt in etwa. 150, 200 vor Christus, man kann das nicht genau datieren. Dann haben diese Leute sehr statisch übersetzt. Und das ist eine große Hilfe. Die Gesetze, die in der Septuaginta bei der Übersetzung beobachtet worden sind, dann auf die Evangelien zu übertragen, dann kommt man zu ganz hervorragenden Ergebnissen. Und so hat dann Dr. Lindsay, übrigens ein geistgetaufter Mensch, der eine große Freude hatte, Menschen zu heilen. Wo er einen Menschen heilen konnte, hat er ihn geheilt. Da in Jerusalem. Er war Baptist und hatte ein Holzbein, das hat er mal auf sein Bein, Originalbein, das hat er auf einer Mine verloren, im Niemandsland da in Jerusalem. Und war dann immer froh, wenn er Menschen heilen konnte, vor allen Dingen, wenn sie Probleme mit den Beinen hatten. Ja, worin einer gelitten hat, darin gibt er dem anderen Trost, ne? Ist klar. Und eines Tages bei der Veröffentlichung seiner Arbeit, da ist er mit einem ganz berühmten Professor zusammengekommen, das war der Professor David Flusser. Der war ein Jude, ein orthodoxer Jude, und der hat an der Hebräischen Universität in Jerusalem Neues Testament und frühes Christentum gelehrt. Flusser stammte aus Wien, hat in Prag studiert und ist dort mit böhmischen Brüdern zusammengekommen. Und wie hieß der eine? Perl hieß er, Josef Perl, glaube ich, oder Jakob, oder wie. Einer dieser böhmischen Brüder, ein Prediger, der hat, so sagt Flusser, mir die Liebe ins Herz gelegt für Jesus. Und er hat nie mehr aufgehört, über Jesus nachzusinnen und darüber zu forschen. Der war ein großer, ein Titan in der Forschung. Perfekt natürlich in Hebräisch, perfekt natürlich auch in Griechisch. Einmal haben die Studenten gesagt, warum sprechen Sie so einfach in seiner Vorlesung? Ach, sagt er, kann ich auch anders machen. Und da hat er denen dann in Griechisch einen Vortrag gehalten. Dann haben die mit den Ohren, also aus dem Stegreifen, da haben die aus, kamen die nie weiter, ne, haben aufgehört. Ein großer Geist. Dieser Flusser war so begeistert von Jesus. Er hat auch viele Radiosendungen über den Militärsender in Jerusalem gehalten, über Jesus, über die Hintergründe Jesu, und hat damit eine Menge getan. Oft in den Augen vieler Christen in Jerusalem mehr als so manche messianische Christen, die mehr im Clinch liegen als Jesus verkündigen. Da haben sich noch einige dazu gesellt. Professor Safrai, Shmuel Safrai, der hat Talmud, Zeit des Zweiten Tempels, an der Hebräischen Universität gelehrt, hat viele Auszeichnungen bekommen vom hebräischen Staat, vom israelischen Staat. Der war genauso begeistert von Jesus. Er lebt noch. Flusser ist leider vor 2 Jahren gestorben. Aber Safrai lebt noch, ist auch ein bisschen jünger gewesen. Und seine Tochter ist auch Professorin. Und sie und noch einige andere, da ist David Bevin. Von ihm gibt es das Buch, das ich übersetzt habe, Was hat Jesus wirklich gesagt? Dr. Randy Booth, und ist ein großer Sprachwissenschaftler in Aramäisch und Hebräisch hauptsächlich. Und einige andere. Und die haben in den letzten 30 Jahren eine Menge Hintergrund erarbeitet. Es war 1991, als ich beim Ludwig Schneider im Büro war oder in seiner Bibliothek war. Da sagt er mir, hör mal, ich muss jetzt mal weg. Hier ist was zu lesen, guck dir das mal an. Und dann sah ich diese Zeitschrift Jerusalem Perspective und dann habe ich gedacht, oh wei, das ist genau das, was du suchst. Hast ja schon immer gesucht, Solche Quellen, die mir das Wort Gottes besser verständlich machen. Denn es ist ja so, es geht euch ja bestimmt so, dass ihr, wenn ihr ein Wort Jesu lest, in Markus oder Matthäus, dass ihr dann zu einer anderen Übersetzung greift, von Luther zu Schlachter, von Schlachter zu Elberfelder und so weiter, und dann vielleicht noch eine englische Bibel. Und dann merkt ihr plötzlich, hier habe ich jetzt 7 Übersetzungen und 7 verschiedene Ausdrücke. Was ist jetzt richtig? Und du guckst ins Griechische hinein und kommst auch nicht weiter. Und dieses Problem haben diese Brüder erkannt und haben gesagt, ja, müssen wir etwas tun. Das heißt, nachher haben sie es gesagt. am Anfang stand eine andere Sache im Vordergrund. Die war gar nicht beabsichtigt. Das stand dann, ging dann alles in den Hintergrund. Aber dann haben sie gemerkt, wie fantastisch spannend das ist, die Worte Jesu zu entdecken, was er wirklich gesagt hat. Und das ist eine richtig spannende Geschichte. Und als ich das las, habe ich gesagt, nee, diese Leute muss ich kennenlernen. Habe sie dann auch kennengelernt. Und so arbeite ich mit ihnen zusammen. Und sie nennen sich Jerusalem-Schule für synoptische Forschung. Und da sind 4 Prinzipien, die wichtig sind. Ich habe die mal da aufgeschrieben. 4 Prinzipien, 4 Schlüssel. Erstens mal, es ist der Schlüssel der hebräischen Sprache, die man kennen sollte. Der zweite Schlüssel ist ein korrektes Verständnis der Beziehungen der synoptischen Evangelien zueinander. In welcher Beziehung stehen Matthäus, Markus, Lukas? Es gibt da doppelte und dreifache Traditionen. Es gibt Dinge, die bei allen dreien erzählt werden. Dann gibt es Dinge, die nur bei Markus stehen oder die nur bei Lukas stehen oder nur bei Matthäus oder nur bei Lukas und Matthäus und so weiter. Das ist ganz wichtig. Dann scheint es so zu sein, und das kann man, wenn man die Sprachen gut beherrscht, feststellen, scheint es so zu sein, dass Lukas mindestens 2 Quellen kannte, von denen er geschrieben hat. Das sagt er ja auch am Anfang, gleich am Anfang seines Berichtes. Da weist er ja auf die Quellen hin, die er hatte. Und es ist wahrscheinlich so, dass es keine schriftlichen hebräischen Quellen des Evangeliums gab. Etwa 150 nach Christus hat Papias aus Hierapolis, ein Bischof, gesagt, Matthäus hat als erster geschrieben, sein Evangelium aufgeschrieben, und zwar in der hebräischen Sprache. Und alle anderen haben danach, so gut sie konnten, übersetzt, ins Griechische übersetzt. Also da haben wir auch wieder so einen dieser Hinweise. Und aber wir haben keine hebräischen, auch keine Buchstaben, wie man glaubte. Man glaubte ja neulich oder vor einigen Jahren, dass man einen halben Satz oder einen Viertelsatz von Markus-Evangelium gefunden habe. In Hebräisch, stimmt nicht. Wir haben keine hebräischen Quellen, wir haben nur die griechischen. Aber das verwundert auch nicht oder soll auch nicht verwundern, denn in der damaligen Zeit hat man ja nicht viel aufgeschrieben. Das Einzige, was man aufschrieb, war ja die Heilige Schrift. Die hat man nach sehr, sehr strengen Grundsätzen kopiert. Und das sehen wir ja auch an den Funden von Qumran. Aber eine in Hebräisch geschriebene Schrift suchen wir wahrscheinlich in Ewigkeit vergeblich. Wir haben es wahrscheinlich mit einer, und das ist für diesen Kulturkreis normal, mündlichen Überlieferung zu tun. Offensichtlich ist das, wir wissen es nicht, es ist nur Spekulation, Idee, was wir von Matthäus haben, der Matthäus, den wir haben, das ist das, müssen wir sagen, das ist nicht der Matthäus, der Jünger Jesu, der sein Evangelium aufgeschrieben hat. Dieser Matthäus ist, das ist auch klar, aber dieser Matthäus ist wahrscheinlich ein Zeitgenosse von Lukas. Und beide haben sich wohl gekannt und müssen ihre Arbeiten auch teilweise gelesen und ausgetauscht haben. Das ist eine Sache. Aber ich will da gar nicht so viel hineingehen. Was mir wichtig ist Folgendes. Gehen wir zunächst erst einmal in die Zeit. Das war ein bisschen Einleitung. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Was wichtig ist die Zeit, um die es geht. Zeig doch mal bitte. Die Zeit zwischen den Testamenten. Im Judentum, das müssen wir ein bisschen umschalten. Im Judentum ist Esra die herausragende Figur neben Mose. Esra, der ungefähr 440, 450, 430 vor Christus gelebt hat. Er war Priester. Und zum ersten Mal kommt dort der Name, die Bezeichnung Schriftgelehrter vor. Ne? Er war Schriftgelehrter, Priester und Schriftgelehrter. Und er kam nach Israel, um das Volk zu lehren, das Gesetz zu lehren, es im Gesetz zu unterweisen und wirklich das Gesetz nochmal neu auf den Leuchter zu stellen, die Tora. Und wir lesen dann in Nehemia 8, wie er dort auf einem Gerüst mit einer Reihe von Leviten steht und das Volk unterrichtet wird. Die Tora wird vorgelesen und dann gehen die Leviten unter das Volk und unterrichten das Volk und erklären dem Volk, und das ist der Inhalt dieses Textes, den wir dort in Nehemia 8 haben, erklären dem Volk, was die einzelnen Worte bedeuten. Das ist eine sehr, sehr bedeutungsvolle Bibelstelle. Und aufgrund dieser Tatsache wird Esra neben Mose gestellt. Esra ist nach Mose die größte Figur im Judentum, weil er die Lehre des Gesetzes nach dieser furchtbaren Zeit der Gefangenschaft wiederbelebt hat. Eine nicht völlig beweisbare Tradition sagt, dass Esra die sogenannte große Synagoge ins Leben gerufen hat, ein Gremium von 120 Weisen, von Propheten und Schriftgelehrten, Priestern auch, aber auch Laien, die dann mit ihrer großartigen Gesetzeskenntnis eine Reihe von Verordnungen erlassen haben. Ihr kennt das Wort mündliche Tora, mündliche Überlieferung des Gesetzes, das mündlich überlieferte Gesetz. Das hat auch dort nicht seinen Ursprung, aber dort einen Ort. Das Verdienst Esras ist die Wiedereinführung des intensiven Tora-Studiums. Und die Tora verordnet das Lernen. Um die Zeit zu verstehen, die Zeit Jesu zu verstehen, ist es wichtig, dass wir Folgendes begreifen. Israel ist eines der wenigen Völker auf dieser Erde, dem durch sein Religionsgesetz verordnet wird, gründlich Gottes Wort zu studieren. Tag für Tag. Wir sehen das in Psalm 1. Wir haben eine Reihe von Psalmen, vor allen Dingen den Psalm 119, die genau das verherrlichen. David springt nachts aus dem Bett, reißt die Fenster auf und schreit hinaus, oh Gott, wie groß sind die Wunder in deinem Gesetz. Er liest beispielsweise den Levitikus, liest die Stelle, wo der Mose seinen Bruder Aaron entkleidet, wäscht und bekleidet und ihn dann mit Öl überschüttet, sodass das Öl überall durchläuft, und schreit rum und fängt an, holt die Harfe von der Wand und singt das schöne Lied Hinematovu Manaim, ne? Wie schön und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie wenn, ne? Er sieht diesen Bruder, der seinen Bruder erquickt mit solch einer Tat. Ja. Und dieses Tora-Studium war ja verloren gegangen. Und Esra bringt es wieder zum Leben. Jeder Jude soll lernen. Jeder Jude soll lernen. Er soll Gottes Wort lernen, denn das Wort Gottes ist nicht nur ein religiöses Gesetz. Das Wort Gottes, das Gesetz, zeigt dir, wie du Lebensqualität hast im Zusammenleben miteinander, mit deinen Mitmenschen. Es kommt darauf an, dass es dir gut geht. Gott will nicht durch ein Gesetz uns unten halten, uns depressiv machen, uns zeigen, ich warte auf dich, Bürschchen, ich beobachte dich schon die ganze Zeit, wie du lebst, hier ist mein Gesetz, warum hältst du es nicht? Nein, Wir lesen schon bei David die Freude über das Gesetz. Das heißt, ich entdecke, wie ich es heute Morgen kurz gesagt habe, Leitlinien, Lebenslinien, Prinzipien, die mein Leben lebenswert machen, meinem Leben Lebensqualität verleihen. Und das sollte jeder Jude, sollte jeder Israelit lernen. Darum war das Lernen verordnet. Nicht wie im alten Athen, wo nur diejenigen lernten, die Knete hatten, sondern jeder sollte lernen. Auch der Arme, der kein Geld hatte, auch er sollte lernen. So ist das Studium der Tora die Grundlage des Lernens, des Forschens und des Denkens. Und sie bildet die Basis der Gesetzgebung und der Lebensordnung. Und sie wird auch Bestandteil des Gottesdienstes. Und sie wird ein Mittel der Verbindung mit Gott. In jener Zeit entsteht die Sache mit den Schülern. Stellt viele Schüler, viele Jünger aus. Jedes Haus, jede Familie soll zu einem kleinen Heiligtum werden, so wie es schon im Hesekiel geschrieben steht. Meat Katan, Mikdash Katan, ein kleines Heiligtum, in dem man Tora studiert. Lehrer ziehen über das Land, unterrichten die heranwachsenden Jugendlichen, die schon früh im Alter von bis zu fünf Jahren in die Schule gehen und dort die Tora lernen. Man richtet sich feste Zeiten ein, um Gottes Wort nach dem Motto, es ist ein Licht auf meinem Weg zu studieren. Habt ihr hingehört? Ungefähr in dieser Zeit, sagen wir, machen wir es so, ungefähr in dieser Zeit, in der die Sadduzäer entstehen, schon ein bisschen später, dann kommen die Pharisäer, ungefähr in dieser Zeit, 160, 180 vor Christus, beginnen die Pharisäer mit dem intensiven Studium, mit Schulen, das Land von Galiläa bis Judäa mit Schulen zu überziehen. Kinder von 5 Jahren fangen an, 6 Jahren, 7 Jahren, Tora zu lernen. Sie beginnen mit 3. Buch Mose, Kapitel 1, mit den Opfern. Weil die Kinder heilig sind, fangen wir mit den heiligen Dingen an. Sie sind noch unbefleckt. So fangen die dann mit der Schule an und lernen und lernen. Was lernen sie? Ja, hauptsächlich Tora zunächst erstmal. Aber das ist so interessant. Das ist nicht auswendig lernen, es ist wiederholen. Wenn du auswendig lernst, dann kann es sein, dass es bald wieder vergisst. Aber wenn du ständig wiederholst, im Leben wiederholst, immer wiederholst, dann behältst du es. Du hörst ein Wort und du hast eine Assoziation. Und so werden diese Kinder schon früh gedrillt. Und wenn sie dann 16, 18 sind, dann bekommen sie Freude am Studium, noch mehr zu lernen. Und sie suchen sich einen Freund, einen Chaver, einen Freund. Deswegen Chaverim, Schule. Chaverim, Freund. Nimm dir einen Freund und studiere mit ihm. Und dann studiert man gemeinsam. Und man sucht sich, wenn es geht, noch einen Rav, einen Meister. Und dann studiert man mit ihm. Man geht mit ihm mit. Man begleitet ihn auf all seinen Wegen, um zu wissen, wie er das Wort Gottes, würden wir heute sagen, auslegt. Nicht nur verbal, was er lehrt, mit seinem Munde lehrt, sondern wie er lebt, wie wird er mit den einzelnen schwierigen Situationen in seinem Leben fertig? Das möchte ich doch wissen. Das geht so weit, dass man hinter ihm hergeht, wenn er Pipi machen geht, ne? So, dann möchte man nämlich wissen, welch einen Segensspruch er dann spricht. Denn Ja, wer lacht darüber? Hör mal, der Segensspruch heißt, gepriesen seist du Herr des Universums oder Herr der Welt, König, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam, also unser Herr, König der Welt, der du die Öffnungen in meinem Körper geschaffen hast. Und wenn eine Öffnung verstopft wäre, müsste ich sterben. Ja, sage mal, das ist doch etwas, ne? Das ist doch was Gutes, ne? Danke Gott, dass alles noch funktioniert. Ja, nu. Also das ist wichtig, dass wir das, das war für diese Leute wichtig. Es war nicht nur wichtig, zu wissen, was er lehrt, in einem Hörsaal zu sitzen, sondern es war wichtig, ihn zu erleben. Ganz kurz, ich bin mit meinem Vater 2 Jahre unterwegs gewesen und ich weiß, früher, noch vor 70, 80 Jahren, sind viele angehende Pastoren, sagen wir mal Bruder Dittert, einige von Ihnen haben ihn gekannt. Na, Dittert und andere, die sind mit Fiter unterwegs gewesen und anderen und haben da gelernt. Hervorragende Sache. Was Besseres gibt's gar nicht. Man lernt da viele Dinge kennen. Sag mal, jetzt habe ich eine Frage. Ihr habt ja genug Bücher. Ich muss nicht über die Pharisäer, die Sadduzäer und Essener sprechen. Nee. Das können wir uns ersparen. Was ich von den Pharisäern sagen möchte, ist nur eins. Wo waren die immer zu finden? Bei Jesus. Immer bei ihm. Warum? Weil er so dicht, so nah an ihrer Lehre war. Die Sadduzäer waren eher entstanden. Das waren die, was haben wir festgestellt, Kurt Jürgen? Das waren die Konservativen. Die Konservativen, die sich strikt an den Buchstaben hielten. Die Pharisäer haben gesagt, nein, können wir nicht machen. Heute ist eine andere Zeit als noch vor 100 Jahren. Wir müssen das Wort, wir müssen sehen, was Gott gesagt haben, damit das, was er gesagt hat, in unserer Zeit praktikabel ist. Wie machen wir das praktikabel? Also müssen wir uns hinsetzen, müssen wir nachdenken, wir müssen studieren, wir müssen die Propheten studieren, wir müssen überall und quer und Tag und Nacht und immer wieder studieren, damit wir Lösungen finden für die Probleme, die komplexen Probleme in unserer Gesellschaft. Machen wir das als Pfingstprediger? Haben wir den Mut, das Evangelium so auszulegen, zu interpretieren, dass es praktikabel ist in unserer Zeit? Ich bin der Überzeugung, dass Gott diese Zeit gesehen hat und dass er uns auch die Fähigkeit dazu gibt und das Know-how, wie man unter die Leute heute geht, wie man die jungen Leute heute erreichen kann, die Menschen. Und es müssen immer junge Leute sein, das war immer so. Und das war die Arbeit der Pharisäer. Wir haben eine Menge von wunderbaren Dingen, die wir heute lehren, das haben die Pharisäer schon gelehrt. Zum Beispiel, für sie war es wichtig, Arme und Kranke zu besuchen, Schulen einzurichten. Sie haben sich um das Volk, um das Wohl des Volkes gekümmert. Sie haben nicht einfach Menschen abgerichtet. Sie haben, die Essener haben ja die Prädestination ganz ausgeprägt, so kalvinistisch gelehrt. Die Pharisäer hatten auch etwas von Prädestination, aber in dem Sinne, so wie wir das lehren. Also Gott weiß es. Aber wir können die Sache rumlegen. Und so gab es immer wieder viele, viele Pharisäer um Jesus herum. Und man muss nicht immer, wenn da in dem Text steht, sie haben den Herrn Jesus versucht, darin eine böse Sache sehen. Er hat zwar in Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium anständig den Kopf geschrubbt. Das hat er schon getan. Aber das waren Einzelne. die Einzelnen, es waren nicht immer alle. Ich habe hier, das habe ich extra mal mitgebracht, einen Auszug aus dem Talmud, den dachte ich, lese ich euch doch mal vor, einfach mal zum Nachdenken. Die Schläge der Pharisäer. Die Rabbanan, also die großen Rabbinen, lehrten. Übrigens, das Wort Rabbi war ja eine Anrede. Mein Herr oder mein Meister. Dieser Ausdruck, den man Jesus gegenüber aus Ehrfurcht benutzte, auch wie sagte die Maria Rabuni, ne? Mein lieber Meister. Dieser Ausdruck wurde Titel erst viel später. Die Rabbanan lehrten, es gibt siebenerlei Pharisäer. Jetzt passt auf, das wird gleich erklärt. Der schechemitische Pharisäer, der schlagende Pharisäer, der blutlassende Pharisäer, der Mörser-Pharisäer, der seiner Pflicht nachkommende Pharisäer, der Pharisäer aus Liebe und der Pharisäer aus Furcht. Der schechemitische Pharisäer, der nach der Handlungsweise Schechems verfährt, das ist derjenige, der sich beschneiden lässt aus Opportunismus. Der schlagende Pharisäer, der die Füße aneinander schlägt, muss ich nochmal gucken, der heißt ja nicht, der übertrieben bescheiden mit kleinen Schritten und schleppenden Füßen geht. Der blutlassende Pharisäer, der wie Rabbi Nachman ben Yitzchak erklärte, die Wände mit Blut beschmutzt, also zur Ader lässt. Der aus Scheu eine Frau anzusehen mit geschlossenen Augen gegen die Wand läuft und dann die, ne? Der Mörser-Pharisäer, der wie Rabba ben Shila erklärte, gekrümmt wie eine Mörserkeule ist. Der seiner Pflicht nachkommende Pharisäer, dies ist ja lobenswert. Vielmehr der da spricht, welche Pflicht obliegt mir, ich will sie tun, ich will sie erfüllen. Der Pharisäer aus Liebe und der Pharisäer aus Furcht. Abaye und Rabba sprachen zum vortragenden Schüler, erwähne nicht den Pharisäer aus Liebe und den Pharisäer aus Furcht, denn Rabbi Yehuda sagte im Namen Ravs, dass der Mensch sich stets mit der Tora und mit guten Werken befasse. Und so weiter und so weiter. Na jedenfalls, und jetzt steht, fürchte weder die Pharisäer noch die Nicht-Pharisäer, sondern die Heuchler, die sich als Pharisäer ausgeben. Sie begehen Handlungen wie die des Simri und verlangen Belohnung wie Pinchas, wie Pinehas. Simri, der seinen Meister, seinen Herrn, wir lesen das in 2. Könige, 1. Könige, ermordete und Pinehas, der eine große Belohnung von Gott bekam. Das Wort Pharisäer war schon zur Jesu-Zeit ein Synonym für Heuchler. Deswegen werden die meisten großen Pharisäer, zum Beispiel Gamaliel oder Hillel und andere, gar nicht mehr als Pharisäer in der jüdischen Literatur geführt. Weil das war ein Synonym für Heuchelei. Gut, lassen wir das. Ist aber interessant, dass Gott sich ausgerechnet einen Pharisäer nahm, durch den er das Christentum, wenn ich es mal so formulieren darf, einfach in Europa ausbreiten ließ. Ne? Einen Pharisäer, den lieben Paulus. Dann ist aber, sollte ich doch noch erwähnen, da gab es die sogenannten Chassidim. Das waren sehr fromme Leute, die den Pharisäern eigentlich lehrmäßig nahe standen, selber keine Gelehrten hatten, wie die Pharisäer oder die Essener. Und das waren die sogenannten Frommen. Möglicherweise war Simeon so ein Frommer, der in Lukas 2 in den Tempel geht. Diese Leute haben gesagt, es ist ja gut und schön, Gottes Wort zu studieren. Es ist ja gut und schön, den ganzen Tag über dem Gesetz zu sitzen. Aber wichtig ist, dass wir auch tun, dass wir unsere Mitmenschen lieben, dass wir mit unseren Mitmenschen ein gutes Verhältnis haben und so weiter und so weiter. Das ist ungeheuer wichtig. Das waren die sogenannten Chassidim. Die sind nicht zu verwechseln mit den modernen Chassidim. Chassidim, Chassid kommt von dem hebräischen Wort treu, Chesed, treu, Treue. Das sind treue Leute, fromme Leute, ne? Fromme Leute. im 17., 18. Jahrhundert sind ja durch eine Erweckung im Judentum im Osten diese modernen Chassidim entstanden. Ich habe gesagt, die Sadduzäer, die sind für ihr striktes Festhalten an der Tora bekannt. Übrigens, das Konzept von Auferstehung, Engeln, das stammt von den Pharisäern. Dass wir so ausführlich im Neuen Testament über Auferstehung und dergleichen informiert werden, diese transzendentalen Dinge oder die zukünftigen Dinge, das ist ein Teil des Verdienst der Pharisäer. Und übrigens, das wollte ich vorhin sagen, das habe ich vergessen, wenn die Pharisäer gekommen sind und haben gesagt, Jesus versucht, dann ging es nicht in erster Linie darum, ihm eine Falle zu stellen, sondern das ist ein technischer Ausdruck. Es ging darum, festzustellen, was lehrst du denn? Sag doch mal, was lehrst du? Darf man denn eine Frau, wenn man Johannes 8 liest, dann hört sich das schon schlecht an, aber darf man denn eine Frau umbringen, wenn sie die Ehe gebrochen hat? Die Pharisäer haben gemeint, nein, darf man nicht. Es ist kein Fall in der Literatur bekannt, dass Pharisäer jemals dafür gewesen wären, eine Frau, weil sie Ehebruch begangen hat, zu töten. Sie haben das anders ausgelegt. Ja. So, wie findet ihr das? So, die Pharisäer waren nicht so schlecht. Die waren beim lieben Heiland immer gewesen. Wenn der irgendwo war, dann kamen die auch dahin. Manche waren ein bisschen übertrieben, das haben wir ja gelesen, es gibt verschiedene Sorten. So, sag mal, da ist ja die mündliche Tora. Mündliche Tora. In der Bibel steht zwar drin, du sollst am siebten Tag nicht arbeiten, aber die Bibel sagt nicht, was Arbeit ist. Nur einen Fall haben wir, Holz sammeln, mach ihn tot. Na, sonst Schluss, aus, nichts mehr. Viele andere Dinge werden nicht erklärt. Also muss man das erklären. Muss man sich gründlich mit den ganzen Zusammenhängen beschäftigen, um herauszufinden, was ist Arbeit oder was ist dies und das und jenes. Und da hat die sogenannte mündliche Tora eine große Rolle gespielt. Die sogenannte mündliche Überlieferung, die mündliche Tradition, die eine Menge den Leuten, die hat das ganze Leben der Juden bestimmt in der Zeit Israels, in der Zeit des Paulus, Zeit des Herrn Jesus. Ihr wisst ja das mit den Händewaschen und so weiter, ne? Das waren dann alles so kleine Dinge da. Wie sagt Jesus, es ist nicht schlimm, dass ihr Kümmel verzehntet oder den Zehnten verkümmelt auch noch. Ne? Das kann man ja auch noch machen. Ne? Aber seid doch barmherzig miteinander. Ne? Seid doch barmherzig miteinander. Seid doch lieb zueinander. Das sagt Jesus. Also da hatten sie eine Menge von Dingen, die wurden getan und auch aus Angst teilweise getan. Es ist interessant, wie diese Sachen dann auch gehalten wurden. Wir haben hier es mit dem jüdischen Religionsgesetz zu tun. So würden wir das heute sagen. Die mündliche Tora, die mündlichen Überlieferungen. Dazu gäbe es einiges zu sagen, aber das will ich mir heute ersparen. Wir finden das jüdische Religionsgesetz im Römerbrief und im Galaterbrief. An einigen Stellen, wo Paulus sagt, das Gesetz, da sagt er gewiss nicht, das Gesetz, das aufgeschrieben ist. Da spricht er ganz eindeutig vom religiösen Gesetz der Juden. Paulus hat sich geweigert, zu akzeptieren, dass man Gläubigen aus den Heiden, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, das jüdische Gesetz überstülpt. Also die Dinge, die durch den Bund Gottes mit Israel geschlossen worden sind. Der Sabbat ist ein Bund Gottes mit Israel. Ich habe hier einen hervorragenden Artikel. Spannung, das ist ein ganz neuer, das heißt ein Artikel, den man jetzt gerade gefunden hat von Flusser. Spannung zwischen Sonntag und Sabbat, solltet ihr lesen. Ich habe übrigens einige Artikel hier. Und wenn ihr sie haben wollt, gebt mir eure Adresse. Ich mail sie euch zu. Word-Datei. Ja. Sehr gute Sache. Also Beschneidung, Sabbat und Kaschrut, das heißt die Speisegesetze, das sind Sachen, das ist typisch eine Sache, die zwischen Gott und seinem Volk herrscht. Haben wir Heiden nichts mehr zu tun. Das wird auch ganz deutlich gesagt. Das wurde schon zur Zeit der Apostel deutlich gesagt. Wenn man die sogenannten noachidischen Gesetze oder noachitischen Gesetze hält als Heide, dann ist man gerecht und wird selig. Aber das Verhältnis Gottes mit Israel ist ein besonderes Verhältnis. Also müssen sich beschneiden lassen, den Sabbat halten und die Speisegesetze beobachten. Jakobus hat das erkannt. Jakobus hat gesagt, wir wollen den Heiden nichts anderes auferlegen als diese drei Dinge. Eigentlich finden wir da vier, aber im Prinzip sind es drei. Die beiden Sachen mit Ersticktem und Blut, das ist eine Geschichte, und dann der Ehebruch und der Götzendienst. Und das sind genau die noachidischen Dinge. Später, in der nachapostolischen Zeit, sind im Judentum noch vier andere Gesetze hinzugekommen. So sind es heute sieben, aber es sind eigentlich drei. Und da war ganz deutlich, und Paulus spricht im Galaterbrief ganz deutlich und im Römerbrief, so eine Sachen machen wir nicht. Also das sind Heiden, folglich brauchen die keinen Sabbat zu beobachten, brauchen keine Festzeiten zu beobachten, brauchen keine Beschneidung zu beobachten. Wichtig ist die Beschneidung des Herzens. Was zu den Essenern zu sagen ist, wenn wir ihre sehr strengen Regeln betrachten, dann werden wir mit dem, was sie sagen, an das erinnert, was wir heute, nicht nur heute schon, sondern auch schon seit Jahrzehnten und vielleicht seit einigen Jahrhunderten in vielen christlichen Gemeinschaften, die ganz besonders streng sind, beobachten. Sehr strenge Sittengesetze. Und dann sind die Essener darauf ausgewiesen, Lob von den anderen zu haben. Sie haben die anderen verachtet, aber auf das Lob der anderen gewartet, weil sie so entschieden waren und so toll waren. Und sie waren eigentlich auch die eschatologisch und apokalyptisch ausgerichtete Sekte. Die Sadduzäer waren ganz diesseitig. Deswegen werden sie auch als Liberale bezeichnet. Die Pharisäer, die haben einiges an Apokalyptik gehabt in ihrer Lehre. Aber für sie war wichtig, wir leben jetzt 60, 70 Jahre auf dieser Erde und wir müssen mit Hilfe des Wortes Gottes etwas aus unserer Zeit machen. Da muss etwas bei rauskommen, es muss Frieden sein, es muss Shalom herrschen in unseren Heimen und Gott muss verherrlicht werden. Und wir leben hier eine längere Zeit. Nachher kriegen wir unseren Lohn. Es gibt eine Auferstehung und es gibt Zukunft. Aber die Essener, die haben die Sache sehr zugespitzt. Und es sieht so aus, dass der starke eschatologische beziehungsweise auch apokalyptische Drall, den wir als Christen auch mitbekommen haben, offensichtlich von dieser kleinen Gruppe, es waren ja nicht mehr als 4000 Leute, abgefärbt hat. Zum Beispiel, die haben in Jerusalem haben sie gelebt, in Damaskus haben sie gelebt, in einigen Orten in Israel haben sie gelebt. Und wir wissen nicht ganz genau, ob diese Jachat-Leute, wie sie sich nennen, in Qumran auch wirklich Essener gewesen sind. Darüber gibt es noch immer einen Streit. Kann sein nicht. Aber auf jeden Fall, sie waren sehr streng und sie waren zum größten Teil auch Zölibatäre. Das heißt, sie haben nicht geheiratet. Gut, schließen wir das ab. Gehen wir mal zu den Konzepten, die in dieser Zeit zwischen 200 bis Christus entwickelt worden sind. Da gibt es einige Konzepte, die Jesus aufgreift und auch Johannes. Das bedeutendste Konzept ist das Reich Gottes. Die Formulierung Reich der Himmel, Malchut Shamayim. Himmel ist ein Euphemismus für Gott. Wir wissen aus der Literatur der Juden, dass man Gott nicht Gott genannt hat, nicht seinen Namen genannt hat. Jesus hat es auch nicht getan, sondern dass man eine Umschreibung hatte, einen sogenannten Euphemismus, wie Kraft, Gvura, Kraft, oder Makom, Ort. Man nannte Gott Ort. Oder man nannte Gott Zunge, Lashon, weil er gesprochen hat. Die Zunge hat gesagt, oder der Himmel, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Naja, man hat sich also davor in Acht genommen. Deswegen hat man Himmelreich gesagt. Und jeder, der bekannte, höre Israel, dein Gott ist ein einiger Gott. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, unser Gott ist ein einziger. Der nahm das sogenannte Joch des Himmelreichs auf sich. Wer bekannt hat, ich glaube nur an den einen Gott, der nahm das Himmelreich Joch auf sich. Jesus spricht auch vom Himmel, von einem Joch, nicht wahr? Ja. Das Wort Himmelreich kommt ja im Alten Testament nicht vor. Es wird von dem ewigen Reich Gottes im Daniel gesprochen. Aber das Wort Himmelreich kommt nicht vor. Die erste Erwähnung des Reiches Gottes und dass Gott ein König ist, wird nach pharisäischer Darstellung in 2. Mose Kapitel 15 Vers 18 getan. Und zwar, Israel ist durch das Schilfmeer gezogen und alle stehen dort und sagen, dieser ist mein Gott. Sie weisen auf den hin, was sie dort sehen, das erschüttert sie zutiefst. Und das ganze Volk nach der Tradition, steht nicht in der Bibel, aber nach der Tradition, weil dort geschrieben steht, Se Eli, das ist der Text im 2. Mose 15, Kapitel, Vers 2. Se Eli, das ist mein Gott, das ist mein Gott. Das ganze Volk sagt so. Und dann im Vers 18 steht geschrieben, der Herr königt auf immer und ewig. Und dieser Ausdruck zeigt zum ersten Mal die unbeschränkte Herrschaft Gottes als König. Und das dokumentiert die Rettung. Israel ist seither von der Rettung seines Gottes durch seine Hand so fasziniert, dass es immer sagt, er ist unser König, er hat uns gerettet. Ist eine große Sache. Vorher hat es diesen Ausdruck gegeben, der Finger Gottes, das ist der Finger Gottes. Die Leute um Pharao waren konsterniert, als sie das dritte Wunder nicht oder die dritte Plage nicht auch multiplizieren konnten und oder imitieren konnten. Und da haben sie gesagt, das ist der Finger Gottes. Aber jetzt hat sich Gott noch in einer größeren Weise offenbart und hat das Volk total gerettet. Sie waren jetzt gerettet. Und dieses Konzept des Reiches Gottes wird in dieser Zeit seit Esra ganz und gar entwickelt, immer stärker entwickelt. Und wer kommt damit als erster raus, ganz offen? Johannes der Täufer. Ne? Kehrt zu Gott zurück, denn das Reich Gottes ist da. Das Wort, das dort gebraucht wird, eben, und im Griechischen als nah herbeigekommen gebraucht wird, das ist eigentlich, das Reich Gottes ist da. Es ist da. Die Herrschaft Gottes ist da. Was versteht man zur Zeit Jesu unter dem Reich Gottes? Es ist die Herrschaft des Messias über die Menschen, nicht nur über sein Volk. Also als König in Jerusalem, wie David. Sondern, und das ist das Konzept der Pharisäer. Und ich denke, das ist auch unser Konzept. Das ist auch das Konzept des Paulus. Jesus, oder sagen wir, der Messias ist der Herrscher. Er ist unumschränkt der Herrscher, weil er sein Volk gerettet hat. Es gibt einige Gleichnisse, rabbinische Gleichnisse darüber, wie er sein Volk gerettet hat, der Messias, oder wie er es rettet. Er übt Herrschaft aus, das heißt, ich unterstelle mich seinem Willen. Ich unterstelle mich absolut dem Willen des Messias. Und er ist der unumschränkte Herr. Und Jesus sagt einmal, wenn ich durch den Finger Gottes, wenn ich durch den Finger Gottes, und alle Leute wissen plötzlich, was er sagt, denn die kennen ja die Bibel. Die Leute kennen ja die Bibel, die kennen sie auswendig. Die meisten kennen die Bibel auswendig. Die wissen ganz genau, was er sagt. Finger Gottes, das ist ein ganz typischer Ausdruck für die Herrschaft Gottes. Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes mitten unter euch gekommen. Also das dokumentiert den Zuhörern, den Pharisäern und all denen, die ihm da zuhören, hier steht der Messias, hier steht der Retter, hier proklamiert er seinen Herrschaftsanspruch, Reich Gottes. Christa Stendhal hat gesagt, wir verkündigen so sehr Jesus, dass wir vergessen, was Jesus verkündigt hat. Was hat Jesus verkündigt? Er hat das Reich Gottes verkündigt. Er hat die Herrschaft, er hat die Macht Gottes verkündigt. Er hat alle, wie sagt Paulus, alle Herrschaftsleute, alle Mächte, die da sich irgendwie eingebildet hatten, sie seien was, die hat er entblößt, die hat er bloßgestellt, die hat er in den Pranger gestellt, die hat er ausgezogen, die hat er in die Schlappen ausgezogen. Total. Die Herrschaft Jesus. Wenn Jesus kommt, wenn Johannes kommt, wenn Jesus kommt und verkündigt, das Reich Gottes ist da, dann gucken sie alle, wer ist das denn? Wer ist denn derjenige, der jetzt diese Herrschaft Gottes dokumentiert? Und sie erleben es. Jesus treibt mit dem Finger Gottes die Dämonen aus. Das steht in Lukas. Matthäus sagt durch den Geist Gottes. Aber das ist im Endeffekt ja dann dasselbe. Jesus verkündigt das Himmelreich. Wer sich der Königsherrschaft des Messias unterstellt, der gehört zum Königreich. Der ist Teil des Königreiches. Und wie unterstellt man sich ihm? Was hat? Und das ist das zweite Konzept. Vielleicht können wir das mal hier so machen. Das Reich Gottes ist das Erste. Das Zweite, wie kommt man hinein? Durch Umkehr. Dieses Konzept der Buße ist sehr umfangreich und ausführlich in der Zeit vor Jesus, in den 100, 150 Jahren vor Jesus entwickelt worden. Es ist sehr umfangreich. Zur Buße gehört, dass es ein Geschenk Gottes ist an den Menschen. Und zwar hat Gott jedem Menschen die Buße geschenkt, die Fähigkeit, zu Gott umzukehren. Es ist nicht so, nach der pharisäischen Lehre, es ist nicht so, dass einige Leute sich bekehren können, Buße tun können. Nein, alle können Buße tun. Alle. Sein Geschenk Gottes. wer nur will. Aber Buße ist nur dann echt, wenn man sich auch wirklich von seiner Sünde trennt. Wenn man auch wirklich sagt, nein, Schluss aus. Die Weisen haben gesagt, dass die Buße unwirksam wird, bei der man sich schon vorher vorgenommen hat, ich bitte um Vergebung und morgen oder nächstes Jahr oder übermorgen mache ich es wieder. Diese Buße ist absolut unwirksam. So haben sie damals schon zur Zeit Jesu gesagt, das ist eine Sache der Juden. Wenn der Mensch bereit ist, sich von seiner Sünde und seinen Verfehlungen definitiv zu trennen, dann ist für ihn Vergebung da. Wer sich gegen Gott verfehlt hat, der muss seine Sache mit Gott in Ordnung bringen. Wer sich Menschen gegenüber verfehlt hat, muss mit Menschen die Dinge völlig bereinigen und regeln. Und das wird hauptsächlich im Monat Elul getan. Der Hintergrund vom Monat Elul, das ist ja ein Monat vor dem Tischri, das ist ein Monat vor dem Yom Kippur. Elul, das ist so ein Wortspiel. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Kennt ihr das aus dem Hohen Lied? Und damit dieses Verhältnis hergestellt wird am Yom Kippur, deswegen bringe ich im Monat Elul mein Leben mit Gott und mit Menschen in Ordnung. Und man findet auch heute findest du fromme Menschen, die ihren Weg zu Leuten gehen, die das Telefon nehmen, die mit Menschen reden, die zu Leuten gehen und ihr Leben mit Menschen in Ordnung bringen und sie um Vergebung bitten. In Israel. Ne? Das tut man. Buße ist also als Johannes, das ist für uns selbstverständlich. Du sagst vielleicht, ja, was ist das, weiß ich doch alles, Buße, okay. Aber das Konzept wurde von den Pharisäern entwickelt. Und das ist unser Glaubensgut. Wir haben es übernommen. Es ist ein hebräisches Glaubensgut. Und dann kommt diese Geschichte mit den Meistern. Das habe ich bereits, Meister und Jünger. Und zwar, um die Tora-Kenntnis unter dem Volk zu vergrößern, hat man dann, wie sieht's aus? Hey, toll. Hat man einfach sich gesammelt und dann sozusagen wie die Peripatetiker da in Athen, damals Aristoteles, dann ist man mit den Jüngern übers Land gegangen und hat im Gehen gesprochen, im Gehen gelehrt und so weiter. Ihr kennt ja dieses schöne Gedicht von Goethe, als noch verkannt und sehr gering unser Herr auf der Erden ging und viele Jünger sich zu ihm fanden, die sehr selten sein Wort verstanden. Kennt ihr das? Goethe, haben wir eine Schule gelernt. Ja, liebt er sich gar über die Maßen, seinen Hof zu halten auf den Straßen, weil er unter des Himmels Angesicht sich immer besser und freier spricht und so weiter. Ja. Also die Jünger wollten dann lernen. Und Jesus hat dieses Konzept übernommen. Das war perfekt. Das Reich Gottes war da, die Buße war da, die Jünger waren da, Meister waren da. Das hat absolut toll hineingepasst in das, was Jesus tat. Etwas weiteres, brauchen wir nur ganz kurz zu streifen. Viele Gebete wurden gelernt und auswendig aufgesagt. Das 18er Gebet, die Amida, hat damals schon gegeben, das Gebet, das heute täglich gebetet wird von den Juden. Und es ist möglich, dass sogar das Vater Unser, das wir ja, wie lange brauchen wir für ein Vater Unser? Wie lange beten wir das? Hat einer schon mal auf die Uhr geguckt? Also ich würde es ja sagen, halbe Minute. Brauchst du nicht schnell zu beten. Halbe Minute, Vater Unser. Das Shmoné Esré, das 18er Gebet, ich glaube, das geht über 9 oder wie viel Minuten. Viel zu lang. Es hat viele Gebete gegeben, die wurden auswendig gelernt. Und der Jude hat aber gelernt, damals sehr emphatisch zu beten, sehr, sehr hingegeben zu beten. Gut. Und Jesus war der Erste, der gesagt hat, betet so, unser Vater. Dass Gott der Vater Israels war, das war schon klar. Das steht ja auch in den Propheten. Aber ist er mein Vater? Das hat Jesus uns gezeigt. Das ist durch Jesus gekommen. Wir kommen jetzt zu dem, ja, ich wollte noch sagen, die Apokalyptik, Eschatologie, die habe ich schon erwähnt, die möchte ich nicht nochmal erwähnen. Es ist aber interessant, das Buch Henoch, kennt ihr das? Habt ihr schon mal gelesen? Das Henoch-Buch, das äthiopische Henoch-Buch, das erste, das zweite Buch Henoch, und es gibt ja einige Henoch-Bücher. Judas hat doch in seinem, bitte? Henoch weissagte. Wir sind doch alle sehr gläubig, ne? An wie heißt das? Verbalinspiration oder so? Ja? Seid ihr alle dafür, ja? Also jetzt passt mal auf. Jetzt will ich euch mal was erzählen. Da gibt es eine sogenannte pseudepigraphische Schrift, eine Art apokryphe Schrift, die man nicht würdig erachtet hat, aufgenommen zu werden in den Kanon. Und das ist das Buch Henoch. Es gibt mehrere Bücher Henoch, aber dieses ist das sogenannte äthiopische Buch Henoch. Und das heißt äthiopisch, weil es dort aufbewahrt wurde, dort wiedergefunden wurde und so weiter. Dieses Buch Henoch zeigt im 9. Vers genau diese Worte, die wir im Judasbrief finden. Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt und so weiter, es wird der Herr kommen mit viel Tau, 10.000 Heiligen und so weiter, wird Gericht halten und so weiter. Da bezieht er sich auf ein pseudepigraphisches Buch, ein Buch, das gar nicht anerkannt ist. Ja, was ist das denn jetzt? Na? Ich will nur sagen, diese Schriften, Henoch und einige andere apokalyptische Schriften, scheinen, zerreißt mich jetzt, zerreißt mich, scheinen eine Menge, vor allen Dingen bei Johannes, in seiner Apokalypse, bewirkt zu haben, im Sprachgebrauch und so weiter, in der Vorstellung, einigen Dingen. Nicht so bei Paulus, nicht so bei Jesus, aber doch mehr bei Johannes. Das ist ganz interessant. Es ist festzuhalten, dass die Pharisäer und dass die Juden in der Zeit Jesu zwar einen Blick auf die Zukunft hatten, Himmel, Auferstehung und dergleichen, aber das war nur wenig. Das Wesentliche für die ersten Christen und für Paulus war, Jacke ausziehen und das Evangelium verkündigen. Umhergehen. Jetzt. 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 Er sagt am Ende seines Lebens, dass er eine Belohnung erwartet. Aber sein ganzes Leben zeigt, dass er an das Jetzt denkt, an die Aufgabe, die er jetzt hat. Jetzt müssen wir etwas tun. Ich will zwei Dinge noch kurz erwähnen. Überlegt mal, was hat das bewirkt, dass die Kinder zur Zeit Jesu, von Galiläa bis Judäa, systematisch unterrichtet wurden? Sie haben die Bibel im Kopf gehabt. Wenn einer was sagte, ein Rabbi was sagte oder vorlas, dann wusste er, wovon man sprach. Wenn er 17, 18 war, wusste der das. Mit 14, 13. Intensives Training, immer wieder wiederholt. Jetzt überlegt mal, in was für einer Zeit wir leben. Wie viel Mühe geben wir uns in der Sonntagsschule, unseren Kindern Gottes Wort so beizubringen, dass sie es auch wirklich begreifen? Wir erleben es immer wieder, die Leute haben die Bibeln, wir haben hier so viele Bibeln, das hatte man ja damals nicht. Aber wer kennt seine Bibel? Das ist das Problem. Wer kennt denn wirklich seine Bibel? Du kannst die Leute doch auf den Rücken legen, wenn du die Bibel gut kennst. Es ist unglaublich. Und da habe ich den Eindruck, da haben wir einen großen Nachholbedarf. Wir haben die einmalige Chance als Gemeinde Jesu heute in unseren Tagen, das hatten wir eigentlich immer, unsere Kinder sehr zu, ich sage ein ganz schreckliches Wort, zu indoktrinieren. Sie immer wieder wiederholen zu lassen. Gottes Wort wiederholen zu lassen. Immer wieder zu lernen und zu lernen und zu lernen. Damit sie in Gottes Wegen aufwachsen. Ich habe mal eine Studie gelesen vor einigen Jahren. Darin wurde untersucht, ich hätte mir das damals aufbewahren sollen. Man ist ja so leichtfertig und schmeißt das wieder in den Papierkorb. Es hat sich erwiesen, dass in Familien, christlichen Familien, wo die Kinder gesetzlich erzogen worden sind, viel mehr Menschen, also viel mehr Kinder sich später, im späteren Verlauf ihres Lebens bekehren, als in Familien, in denen die Sache eher locker gehandhabt wird. Das hat sich erwiesen. Und das ist wirklich so. Also, was tun wir in der Sonntagsschule? Da Kinder beschäftigen, das reicht nicht. Wir müssen mal überlegen, dass die Kinder heutzutage nicht länger als 7 Minuten sich konzentrieren können. Und wenn Hillary Clinton sagt, die Kinder verdanken dem Staat mehr als der Familie, dann wisst ihr, worauf es hinausläuft. Vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass unsere jetzige Regierung unsere Gesellschaft umpolen will, umarbeiten will. Wir müssen etwas mit unseren Kindern tun. Unbedingt in unserer Sonntagsschule. Sonntagsschule ist nicht irgendein Beipack. Naja, dann, was macht man? Dann nimmt man eine Tante. Ja, die Frauen, die dürfen das tun. Ja, lass mal die Frauen das machen. Wir haben wichtigere Sachen, von wegen. Ich will nur daran erinnern, Maria, ist ja heute schon erwähnt worden, saß zu den Füßen Jesu, wie Paulus zu den Füßen Gamaliels. Was war mit Maria? Sie war Jüngerin geworden. Sie wollte lernen, um andere zu lehren. Und der liebe Heiland hat sich schrecklich darüber gefreut. Hat gesagt, sie hat das gute Teil erwählt. Nicht, weil sie sich bekehrt hat und gerne dazugehört hat, sondern sie, das Wort heißt, sie setzte sich zu den Füßen. Das ist ein Ausdruck, der ganz deutlich sagt, diese Frau hat's begriffen. Ich muss lernen, um zu lehren. Und das ist so wichtig, dass in unseren Gemeinden unsere Kinder richtig hingeführt werden in das Wort hinein. Oder? Haben wir da Nachholbedarf? Aber hallo. Überlegt mal, in was für einer Situation, gesellschaftlichen Situation wir uns heute befinden. Das ist unglaublich. Unsere Kinder werden nicht mehr richtig von uns wahrgenommen. Falsche Rücksichtnahme, falsche Scham, was auch immer, ich weiß es nicht. Und dann ist noch etwas. Das Studium des Wortes. Das Studium des Wortes galt schon zur Zeit Jesu als die höchste Form der Anbetung. Es gibt viele Formen der Anbetung. Man kann beten, man kann singen, aber dann gibt es den Augenblick, wo Gott durch sein Wort zu mir redet. Und das ist die höchste Form der Anbetung. Machen wir mal Folgendes. Das ist hier der Hauptraum der Synagoge. Da draußen, da vorne, das ist ein Nebenraum. Sagen wir mal, wir kämen hier rein. Dann wäre dort der Nebenraum. Das ist hier die Beit Knesset. Das ist hier der Versammlungsraum. Aber da vorne der Raum, da hinten der Raum, das ist der Beit Midrash. das ist der Raum, in dem studiert wird. Da sitzen wir zusammen und studieren Gottes Wort. Hier in die Beit Knesset, da kann einer reinkommen und sagen, hör mal, komm mal schnell nach Hause. Im Versammlungsraum, wenn du in der Synagoge bist, dann hast du ja diese Leute da, die kommen dann da zu dir, ne, und sprechen mit dir, kein Problem. Aber in Beit Midrash, da wo Unterricht erteilt wird über Gottes Wort, da darf keiner stören. Da bist du 4 Stunden oder 3 Stunden. Warum darf keiner stören? Wenn Gott zu mir redet durch sein Wort, wenn ich studiere, sein Wort studiere, darf ich nicht abgelenkt werden. Ne? Die höchste Form der Anbetung. Und da sind wir bei der Synagoge. Wir wissen nicht genau, wann die Synagoge entstanden ist. Manche sagen, ja, die ist in Babylon entstanden, manche sagen in Ägypten und so weiter. Fest steht, dass sich in der Zeit nach Esra und offensichtlich durch Esra, weil ja das Priestertum versagt hat. Ihr wisst ja, das Priestertum hat versagt, hat ja schon zu Aaron. Aaron hatte versagt. Immer wieder haben Priester versagt. Und dann dieser Priester dort zur Zeit Nehemias, der hat ja sehr versagt, Eliashiv. Der hat ja besonders versagt. Der hat ja dem Moabit da ein Zimmer im Tempel gegeben, sodass dann der Zehnte nicht mehr reingebracht wurde. Das Priestertum hatte versagt. Und jetzt geschah etwas Neues. Im Lauf der Zeit. Menschen aus allen Schichten des Volkes studierten das Wort, lernten und setzten sich zusammen und haben dann in Gruppen, ja, sich zusammengefunden und dann wurden diese Leute die Leiter des Volkes. Und dann geschah es, dass man auch hier und da und dort die Synagogen etablierte. Und wenn wir unsere Gemeindesäle angucken, dann sind wir genau dort, wo die Synagoge ist. Der eine Bruder, der sagte mir neulich, ich preise Gott jedes Mal, wenn ich eine Synagoge sehe. Weil das ist die Form, die wir adaptiert haben. Die haben wir angenommen. Ein Raum, ein etwas erhöhter Raum, ein Pult, das war's. Und die Leute studieren Gottes Wort und singen. Nicht der Tempel ist es mehr, sondern die Synagoge, schon zur Zeit Jesu. Nach Josephus gab es sogar in Jerusalem damals wie viele Synagogen in Jerusalem zur Zeit Jesu ungefähr? Über 400. Über 400. Wir lesen ja so ein bisschen in der Apostelgeschichte. Ich habe hier einen sehr guten Artikel von Safrei über die Synagoge. Ein schöner, kurzer Artikel, der ziemlich ausführlich ist über diese Geschichte. Die Synagoge. Und dann das Letzte, die Sprache. Was hat man damals gesprochen? Seit ungefähr 170 Jahren ist man, ja, bis 170 Jahren, war man der Meinung, dass es Aramäisch gewesen sein muss. Die Funde in Qumran und so weiter, die haben etwas anderes zutage gefördert und andere Dinge mehr. Professor Safrai, der als ganz besondere Autorität anzusehen ist, der hat sehr umfangreiche Studien darüber angestellt und er kommt zu folgendem Ergebnis. Ich habe hier einen Artikel, könnt ihr auch kriegen. Dann, ich will mir nämlich ersparen, extra langweilig darauf einzugehen. Zur Zeit Jesu wurden 4 Sprachen gesprochen. Der Jude sprach mischnaisches Hebräisch. Das war ein Hebräisch, das sich vom biblischen Hebräisch weiterentwickelt hatte durch die babylonische Gefangenschaft hindurch, durchsetzt mit hellenistischen Ausdrücken, mit aramäischen Ausdrücken und anderen Ausdrücken. Der Hellenismus hatte einen großen Einfluss auf seit der Eroberung durch Alexander den Großen auf die hebräische Kultur. Dann wurde also das mischnaische Hebräisch. Das war so das Hebräisch der Leute auf der Straße. In der Synagoge wurde das heilige Hebräisch gesprochen. Das war das biblische Hebräisch, das man in der Schrift fand. Das ist ein bisschen anders. Dann gab es das Aramäisch. Das war eine Sprache, die wurde im Norden gesprochen, sehr stark. Und ist ja sehr mit Hebräisch verwandt, Aramäisch. Die allgemeine Handelssprache war Griechisch. Und natürlich haben die Soldaten Latein gesprochen. Aber Jesus hat mit großer Sicherheit, nach Auffassung dieser Gelehrten und nach Auffassung einer Reihe von Gelehrten, in den letzten 70 Jahren hat sich da einiges in Israel getan, das mischnaische Hebräisch gesprochen. Das kann man aufgrund seiner Reden beweisen, wenn man sie aus dem Griechischen ins Hebräische zurückübersetzt. Man kann alles ins Hebräische zurückübersetzen, aber nicht alles ins Aramäische. Und im Aramäischen ergibt es nicht so einen guten Sinn wie im Hebräischen, mit einigen Ausnahmen. Markus ist derjenige, der die aramäischen Sachen hat, Ausdrücke hat. Talitha Kumi. Naja. Auch den Artikel könnt ihr haben. Die Sprache. Jesu Anliegen war die Verbreitung des Heils. Ach ja, jetzt habe ich das ganz vergessen. Mann, guckt hier hin. Ach, da habe ich es noch. Ja, hier, so. Meine Zeit. Jesu Anliegen war die Verbreitung des Heils in der ganzen Welt. Er hat über die zukünftige Welt gesprochen, aber doch relativ wenig. Sehr eindringlich über die Aufgaben der Jünger. Als die Jünger ihn fragten, sag mal, wann ist dann das mit dem Reich Gottes, hat er gesagt, kümmert euch nicht um sowas, geht, predigt das Evangelium. In den Vordergrund seiner Verkündigung hat Jesus das gute Verhältnis zueinander gestellt, geprägt durch die Liebe. Die Umwelt Jesu war hervorragend eingestellt auf seine Botschaft. Nun will ich ein paar Beispiele bringen. Zum Schluss, kleine Übung vielleicht. Sag mal, habt ihr gehört, dass die Leute sagen, also die liberalen Theologen oder die historisch-kritische Schule, die Tübinger, die Göttinger, wie sie alle heißen, die sagen dann, Jesus hat selber nicht gewusst, dass er der Messias war. Der hat nie darüber gesprochen. Hat nie gesagt, ich bin der Messias. Hat er das? Nein, er hat wirklich nicht. So dumm ist ein Jude nicht gewesen, Jesus nicht gewesen, dass er gesagt hätte, ich bin der Messias. Das braucht er gar nicht. Das hat er viel, viel klüger, viel intelligenter ausgedrückt. Viel intelligenter. Und das wollen wir jetzt auch mal gleich betrachten. Jesus hat gewusst, dass er der Gottessohn war. Ist für uns überhaupt keine Frage. Ist ein großer Quatsch. Übrigens, wer will denn das Evangelium verstehen, wenn man nicht neu geboren ist durch den Heiligen Geist? Das große Problem, diese theologischen Probleme, diese ganzen Diskussionen sind total unnötig, wenn man sich überlegt, dass diese Leute, die so blöde diskutieren, überhaupt nicht bekehrt sind. Den Herrn überhaupt nicht kennen, gar nicht wissen, was es heißt, Sünden vergeben zu haben. Die haben sich da irgendwas angeeignet und haben keine Ahnung. Und außerdem will ich euch sagen, wo die Buße fehlt, wird nie eine Geistesgabe sein. Als man aufhörte, die Buße zu predigen und die Leute zu klerikalisieren oder zu verkirchlichen, wie auch immer, so reinzuholen in eine Gemeinde, ja, Da musste sich doch der Heilige Geist zurück. Wo gibt's denn Geistesgaben in einem Leben, das nicht neugeboren ist durch den Heiligen Geist? Gibt's doch gar nicht.